ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Jesus lebt. Auferstanden am ersten Tag der Woche. Und darum feiern wir jeden Sonntag seine Präsenz. Und jedes Jahr, ganz bewusst zu Ostern, denken wir an seine Auferstehung. Und jedes Mal ist er selber dabei. Er berührt unsere Herzen und spricht zu uns durch das Wort der Heiligen Schrift und durch die Auslegung des Wortes. Und wir wiederum, wir antworten ihm durch die Lieder und Gebete. Liebe Zuhörerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr alle dabei seid. Auch wenn wir uns nicht im selben Raum befinden. Herzlich willkommen. Das Thema lautet heute: den Auferstandenen erleben. Ruth Riewesel liest uns dazu aus Lukas 24 die ersten 12 Verse.
Aber am ersten Tage der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grabe und trugen die Spezerei, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein abgewälzt von dem Grabe und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und da sie darum bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Und sie erschraken und schlugen ihr Angesicht nieder zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenket daran, wie er euch sagte, da er noch in Galiläa war, und sprach: Des Menschen Sohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte, und sie gingen wieder vom Grabe und verkündigten das alles den 11 Jüngern und den anderen allen. Es war aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, und die anderen mit ihnen, die solches den Aposteln sagten. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wären's Märchen, und glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grabe und bückte sich hinein und sah nur die leinenen Tücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war.
Das Wunder der Auferstehung selbst wird uns in unserer Bibel nicht beschrieben. Aber das, was unmittelbar danach kommt, die Folgen davon, das bildet dann die Ostergeschichte. Im Markus-Evangelium braucht der Autor dafür mal gerade 8 Verse. So kurz und knapp, dass spätere Überlieferer die Geschichte noch ein wenig zu Ende erzählt haben und die Länge verdoppelt haben auf 15 Verse. 15 Verse braucht auch Matthäus, um die Auferstehungsgeschichte zu erzählen. Johannes in seinem Evangelium braucht doppelt so viel Verse, 31, und Lukas dreimal so viel, 49 Verse. Die Ostergeschichte von Lukas ist also die längste von allen, weil er nicht nur erzählt, wie das aufgenommen wurde, dass Jesus plötzlich wieder aufgetaucht ist, lebendig. Er berichtet auch davon, wie mühsam es war und auf welche Weise die Schüler und Freunde des Herrn Jesus davon überzeugt werden mussten, dass er wirklich lebt. Warum war das damals so wichtig? Warum ist das heute immer noch so wichtig, dass Menschen glauben und sich darauf verlassen können, ja, Jesus lebt? Weil es hier um Leben und Tod geht. Wir haben ja von Gott die Zusage: Jede, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzt, jeder, der mit Jesus und in Jesus lebt, all diese Menschen werden ewig leben, wie auch Jesus ewig lebt. Sie werden nach ihrem Sterben wieder auferweckt, wie auch Jesus auferweckt wurde, und sie werden dann ewig mit Jesus bei seinem Vater zu Hause sein. Genau darum ist es so wichtig, glauben zu können, dass Jesus lebt. Glauben heißt, für wahr halten, was im Glaubensbekenntnis steht. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, er sitzt zu Rechten Gottes. Glauben heißt aber noch mehr. Diesem lebendigen Jesus vertrauen, obwohl er für uns nicht sichtbar ist. Ohne diesen Glauben an den Auferstandenen habe ich keine tragfähige Hoffnung in meinem gelebten Leben. Aber warum ist das mit dem Glauben so schwierig? Paulus fragt, warum wird das bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Die Antwort ist ganz naheliegend, weil es so gut wie nie in unserer Realität vorkommt. Und dass ein Mensch so auferweckt wird, dass er nie wieder sterben kann, das ist ja selbst nach biblischen Überlieferungen bisher nur ein einziges Mal geschehen bei Jesus selber. Und es ist viel zu lange her, 2 Jahrtausende, als dass man das wissenschaftlich nachprüfen könnte. Es gibt zwar Zeugenaussagen, aber die sind ja niemals 100% zuverlässig. Jesus ist von den Toten auferstanden. Wie soll man das glauben können? In unserem Osterkapitel Lukas 24 finden wir mehrere Gründe, warum man es glauben kann. Da gibt es zum einen Indizien, dann gibt es weitergegebene Zeugenaussagen und drittens den Auferstandenen selbst. Bei den Indizien haben wir zum Beispiel den Stein vor dem Eingang des Grabes und der ist weggewälzt. Der Stein rollte in einer Steinrinne und wenn er vor den Höhleneingang gerollt wurde, rollte er ziemlich steil bergab. Ein kleiner Schubs und dann rollt er runter in seine Position und ihn wieder zurückzubringen, da hätte es mehrerer starker Männer bedurft. Also der Stein ist weggewälzt und dann fehlt eben der Tote. Nur die Leintücher sind noch da, das ist auch wieder merkwürdig, die Leintücher, in der der Tote eingewickelt war. Aber die Frauen und Männer, die das sehen, staunen und wundern sich zwar, doch an eine Totenauferweckung denken sie nicht einmal. Dann zu den Zeugenaussagen, weitergegebene Zeugenaussagen. Diese Informationen über die Auferstehung sind doppelt indirekt. Denn die Frauen, die da als Zeugen auftreten, sind ja gar nicht Zeugen der Auferstehung selber, sondern sie geben nur die Auskunft der Engel weiter, die ihnen begegnet sind und die sie nicht überprüfen konnten und die sie selber eigentlich auch nicht glauben können. Kein Wunder, dass die Frauen als Zeugen für die Engelsbotschaft nicht ernst genommen werden, abgesehen davon, dass in der Antike die Zeugenaussagen von Frauen sehr gering eingeschätzt wurden. Ihre Worte waren wie Märchen. Drittens, der Auferstandene selber ist da, der sich von den Augenzeugen sehen lässt, nachdem er wieder lebendig geworden ist. Die Augenzeugen sind überzeugt, es hat aber ziemlich lange gedauert, bis sie das glauben konnten. Was sie überzeugt hat, sie haben Jesus wiedererkannt. Er hatte dasselbe Aussehen wie vor seinem Tod. Aber sie brauchten noch Beweise, dass Jesus aus Materie ist, dass er kein Gespenst, kein Geist ist. Erst als er Nahrung zu sich genommen hat, ist er endlich überzeugt. Gefestigt wird der Glaube von Jesus selbst. Er liefert dem Glauben die notwendige Nahrung. Nach diesen drei Punkten komme ich zum nächsten Punkt. Was machen wir heute, wenn wir Nachweise für die Auferstehung brauchen, damit wir glauben können? Was bleibt denn für uns übrig? Wie soll das gehen, wenn wir zu spät geboren sind, um Jesus selber zu sehen und wiederzuerkennen? Was machen wir, wenn uns weder Indizien noch überlieferte Zeugenaussagen überzeugen können? Die Indizien können wir ja aus dieser zeitlichen Distanz von 2 Jahrtausenden gar nicht mehr überprüfen. Nun, da haben wir in Lukas 24 die Emmaus-Geschichte. Das heißt, die Geschichte von den beiden Jüngern, die aus dem Dorf Emmaus stammen und Jesus nachgefolgt sind. Und diese Geschichte ist für uns heutige Menschen sehr aufschlussreich. Ruth liest aus Lukas 24 die Verse 13 bis 35.
Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in einen Ort, der lag von Jerusalem bei 2 Stunden Wegs. Dessen Name heißt Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, da sie so redeten und besprachen sich miteinander, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr zwischen euch handelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen, und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du allein unter den Fremdlingen zu Jerusalem, der nicht wisse, was in diesen Tagen darin geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass von Jesus von Nazareth, welcher war ein Prophet, mächtig von Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Obersten überantwortet haben, zur Verdammnis des Todes und gekreuzigt. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass solches geschehen ist. Auch haben uns erschreckt etliche Frauen aus unserer Mitte, die sind früher bei dem Grabe gewesen, haben seinen Leib nicht mehr gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagen, er lebe. Und etliche unter uns gingen hin zum Grabe und fanden es so, wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren und trägen Herzens, zu glauben alle dem, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen? Und fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen in der ganzen Schrift aus, was darin von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe zu dem Orte, da sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, da er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, dass er mit uns redete auf dem Wege, als er uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten wieder nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt, die bei ihnen waren, welche sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wäre, als er das Brot brach.
Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Gottesdienstes, da ist plötzlich was passiert. So wie die Emmaus-Jünger mit einem Mal Jesus erkannten, so sind hier auf einmal die Kerzen an. Brennende Kerzen zu Ostern, nicht nur als Zeichen und ein Symbol für das Licht, was mit Jesus in die Welt gekommen ist, was mit seiner Auferstehung hell leuchtet, sondern auch das Licht der Erkenntnis, des Glaubens. Die Jünger haben plötzlich glauben können. Zu Beginn der Geschichte ist der auferstandene Jesus sichtbar anwesend, wird aber optisch nicht erkannt. Trotzdem passiert was. Und diese Situation kommt auch unserer heutigen Situation, 2020 nach Christus, ganz nahe. Jesus ist bei uns, aber wir können ihn nicht sehen. Die Emmaus-Jünger, das sind auch wir. Was haben wir gemeinsam? Wir sind nicht alleine. Fast jeder von uns hat wenigstens einen Menschen, mit dem sie zusammen den Weg durchs Leben gehen kann. Mit dem man über alles reden kann. Jemand, der in der gleichen Lage ist, der versteht, warum wir nicht glauben können, der mit uns zusammen auch trauern kann. Und wir sind nicht allein, weil Jesus hinzukommt. Oft ist es so, dass wir ihn nicht erkennen, denn er ist nicht aufdringlich. Er hört uns zu, er fragt nach, er weiß mehr als wir und er sagt uns, was uns weiterhilft. Wir sehen Jesus zwar nicht, aber bei ihm sollten wir aussprechen, dass wir nicht glauben können. Herr Jesus, ich kann es nicht glauben, dass du lebst. Das darf man sagen. Bei Jesus brauchen wir keine Abweisung zu befürchten. Wir werden nicht abgelehnt oder übergangen, wenn wir nicht normgerecht glauben. Der Auferstandene versteht uns. Er durchschaut uns aber auch. Er weiß, wo bei uns der entscheidende Punkt liegt. Er redet zu uns mit Hilfe von Worten anderer gläubiger Menschen. Er spricht mit uns durch alle Bibeltexte, die sich auch auf ihn beziehen. Und so können wir in der Geschichte das auch nachlesen. Er fing an bei Mose und allen Propheten, also bei dem ganzen Alten Testament, und legte ihnen, den Jüngern, aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Im ganzen Alten Testament gibt es Aussagen über Jesus, über sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung. Und im Neuen Testament, da gibt es noch 10-mal mehr. Dass Jesus uns die Bibel nahebringt, ist das nicht etwas befremdlich? Jesus weiß doch, dass das Problem nicht bei den Informationen liegt. Wir sind doch bereits über ihn informiert. Das Problem liegt doch vielmehr darin, dass wir es nicht schaffen, den Informationen Glauben zu schenken. Jedenfalls so ein Glauben, dass unser Leben darauf aufbaut. Von den theoretischen Sätzen zu einem lebendigen, praktischen Glauben, das wäre ja nötig. Das ist doch unverzichtbar. Warum kommt dann der lebendige Jesus mit so theoretischen Bibelstellen daher? Antwort: Weil die Aussagen der Bibel nicht theoretisch bleiben, wenn Jesus sie uns erklärt. Und das kann man direkt an unserer Geschichte sehen. Zuerst stellt Jesus fest, wir verstehen zu wenig. Unsere Herzen sind zu langsam, zu träge, zu abgestumpft, um glauben zu können, dass er lebt und ewiges Leben schenkt. Dann hilft er unserem Glauben auf die Beine mit den Bibeltexten, in denen erklärt wird, warum Gottes Sohn Mensch werden musste, warum er sterben musste, warum Gott ihn hat auferstehen lassen. Und während wir Jesus hören, auf diese Weise aus den Bibelstellen, während wir Jesus so hören, spüren wir, unser Herz brennt vor Leidenschaft für ihn. So reden die beiden Emmaus-Jünger zueinander. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Nicht immer geht diese Veränderung in unserem Herzen so schnell wie in dieser Geschichte. Manchmal sind es Wochen oder Jahre, bis wir es vom Zweifel bis zu einer fröhlichen Osterglauben geschafft haben. Und wenn man diesmal im Hinterkopf hat, dann kann man auch sagen, die Augenzeugen hatten eigentlich keinen Vorteil. Fünftens, kein Vorteil für die Augenzeugen. Eins kann man jetzt sagen, die Augenzeugen, die Jesus am ersten Ostersonntag mit eigenen Augen lebendig gesehen haben, hatten uns heutigen Menschen nicht viel voraus. Sie konnten zwar Jesus sehen und anfassen, aber so ganz haben sie das mit dem Auferstehen trotzdem nicht verstanden. Auch die Augenzeugen waren zuerst unverständig. Trotz ihrer Intelligenz konnten sie es nicht verstehen. Für das Thema Ostern und Auferstehung haben wir Menschen einfach nicht genügend Verstand. Auch bei den Augenzeugen musste Jesus die verschiedenen Bibelstellen erklären. Den Sinn der Bibel und den Verstand der Menschen, beides hat Jesus geöffnet. Die Aussagen der Heiligen Schrift hat er für ihre Lebenswelt übersetzt. Vom Theoretischen ins Praktische. Oder besser gesagt, für Unbeteiligte, die dann nicht mehr unbeteiligt sind. Sechstens, bitte nicht missverstehen. Menschliche Intelligenz ist nicht die Voraussetzung, um glauben zu können, dass Jesus auferstanden ist und ich bei ihm das ewige Leben bekomme. Verstehen und Verstand sind nicht alles. Wir haben auch noch Herzen, Mund und Hände. Nur wenn mir eben jemand erzählen möchte, der Verstand sei weniger wichtig als Herzen, Mund und Hände, dann werde ich misstrauisch und frage mich, welches Interesse hatten der dran, dass ich die Gottesgabe meines Verstandes nicht benutze? Was will einer mit mir machen, ohne dass ich es durchschaue? Wenn Jesus in meinem Herzen die Leidenschaft für ihn weckt, dann bezieht er immer auch meinen Verstand mit ein. Wir hören nun einen weiteren Abschnitt aus Lukas 24. Das ist der siebte und letzte Punkt, Zeugen. Die Menschen, die den Auferstandenen mit eigenen Augen gesehen haben, werden von ihm als Zeugen berufen. Ihre Zeugenaussagen sind im Neuen Testament festgehalten worden, für uns heutige auch, damit andere dadurch ebenfalls zum Glauben kommen. Und dann werden auch wir von Jesus als Zeugen berufen, damit auch im 21. Jahrhundert Menschen zum Glauben kommen. Und auch diese werden wieder zu Zeugen berufen. Ostern, das ist das Fest der Auferstehung. Und es beinhaltet immer einen Auftrag an uns. Wir Zeugen können zwar den Glauben nicht machen, aber Jesus benutzt unsere Zeugenaussagen genauso wie auch die Bibel, um in den Herzen anderer Menschen die Leidenschaft für ihn neu zu zünden. In der Tat, Ostern ist ein Riesengrund zur Freude, weil Jesus lebt. Und Ostern ist auch immer wieder spannend, weil wir mit Jesus und für Jesus leben. Amen. Herr Jesus, da kann man nur staunend anbeten, dass dein Vater dieses Wunder an dir vollbracht hat, dass du nicht nur für unsere Schuld bezahlt hast, sondern dass du lebendig geworden bist und mit uns und in uns und wir mit dir und in dir durchs Leben gehen. Ein Leben in dieser Welt, ein Leben, das in dieser Welt nicht zu Ende geht, sondern in der zukünftigen, in der ewigen Welt ewig weitergeht. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir so eine Hoffnung haben. Wir danken dir, dass du in uns bist, dass wir nicht nur auf menschliche Möglichkeiten beschränkt sind, was unseren Verstand und unsere Überzeugungskraft betrifft, sondern dass wir an deiner riesigen Kraft teilhaben. Du, der du jetzt zu Rechten des Vaters sitzt, als Auferstandener alles in der Hand hast. Du bist jeden Tag bei uns, nicht nur sonntags. Und dafür wollen wir dir unser Leben wieder neu anvertrauen, wollen uns dir öffnen und dir hingeben und mit dir durchs Leben gehen. Amen.
Dieser Gottesdienst wurde für Sie aufgezeichnet von der Gemeinschaft Elmshorn im Verband der Gemeinschaften in der Evangelischen Kirche in Schleswig-Holstein e.V. Haben Sie Fragen oder Anregungen oder möchten Sie einen persönlichen Kontakt zu uns aufnehmen, dann schreiben Sie uns an elmshorn@ www.vg-sh.de. Und nun, liebe Zuschauer, verabschieden wir uns ganz herzlich von Ihnen und wünschen Ihnen noch eine gesegnete Woche.